in unserem kleinen Tonstudio, unserer kleinen Kammer in der Redaktion in Castrop-Rauxel ist jetzt mal wieder Zeit für ein kleines Podcast-Spezial. Ich bin Tobias Weckenbrock und freue mich, dass ihr zuhört. Heute habe ich zwei Gäste, darum wird es in unserer kleinen Kammer dann auch mal ein bisschen eng, aber ich freue mich sehr, dass zwei Männer hier sind, die so ein bisschen versuchen, in Castrop-Rauxel die Energiewende positiv zu beeinflussen. Und das sind Ulrich Werkle und Carsten Zygowski, beide Vorstände der Energiegenossenschaft Gemeinschaftsenergie. So ist es richtig, ne?
Gemeinschaftsenergie Castrop-Rauxel EG.
Sehr gut.
Podcast, das Spezial.
Kleiner Disclaimer nur am Rande, ich bin da Genosse, seit der Gründung eigentlich schon bin ich mit ein paar Anteilen eingestiegen, einfach um mal zu verstehen, wie man eigentlich so ein Genosse wird, das möchte ich nur einmal sagen, deshalb bin ich vielleicht der ganzen Sache gegenüber auch ein bisschen aufgeschlossener als manch anderer, der ganz neutral in dieser Sache ist, aber ich finde es interessant und spannend, ich habe auch mal bei einem Bauprojekt mitgeholfen, also beziehungsweise ich habe da gestanden und mir das angeguckt, so richtig. Ich habe ja zwei linke Hände. Ich freue mich aber, dass Sie beiden da sind. Mit Ihnen möchte ich einfach mal darüber sprechen, so nach wie vielen Jahren, nach 3 Jahren, die es jetzt diese Genossenschaft gibt. Wie geht es der Gemeinschaftsenergie, Uli Werkle?
Der geht es gut. Wir haben uns jetzt konsolidiert. Wir sind natürlich, wir hatten anfangs 2 Jahre, die nicht so einfach sind, weil man erstmal Projekte entwickeln muss. Man muss auf dem Markt bestehen. Man hat Rahmenbedingungen, die manchmal schwierig sind, wie kriegerische Entwicklung, die den Energiepreis beeinflussen. Und ja, da gibt es ein Auf und Ab. Und sich darin zu bewegen, das ist oft nicht so einfach. Wir haben es aber geschafft, im letzten Jahr 3 eigene Projekte in Betrieb zu nehmen. Und wir haben 12 Anlagen übernommen von einer anderen Genossenschaft und vom Stadtbetrieb. Und das hat sich jetzt ausgezahlt. Also wir haben jetzt eine gute Kapitalbasis, wir haben eine gute Produktionsbasis und auf der Grundlage erwirtschaften wir jetzt Erlöse, was halt in den ersten Jahren ja nicht der Fall war. Und auf Basis dieser wirtschaftlichen Stärke können wir jetzt versuchen, weiter zu expandieren.
Wir gehen jetzt mit Carsten Zygowski nochmal einen kleinen Schritt zurück. Erstmal, glaube ich, nachvollziehbar für alle, die in diesem Thema drinstecken. Was genau sind das denn für Projekte? Was macht denn so eine Energiegenossenschaft eigentlich?
Ja, unser Ziel ist es, Photovoltaikanlagen primär auf gewerblich genutzten Gebäuden zu installieren, zu betreiben und die darüber gewonnene Energie möglichst klug zu vermarkten. Klug heißt natürlich auch der wirtschaftliche Aspekt. Das heißt, diejenigen, die unter diesem Dach arbeiten, die ihre Firmen dort haben, profitieren natürlich von einem deutlich geringeren Strombezugspreis. Und klug vermarkten heißt auch zu schauen, dass wir netzdienlich diese Energie einsetzen, mit Speichermöglichkeiten, mit anderen Vermarktungsoptionen, so dass letztendlich der Strommarkt etwas davon hat, dass diejenigen, die die Dachflächen zur Verfügung stellen, etwas davon haben und dass die Projektrendite auch so ist, dass unsere Mitglieder in der Genossenschaft weit über 500 wirtschaftlich davon auch profitieren. Das heißt, wir haben sowohl die, die das Geld geben, als auch die, die die Dachflächen geben und wir beziehen natürlich das lokale Handwerk auch mit ein.
Okay, das heißt, so eine Genossenschaft schließt da eine Lücke. Jemand hat ein Dach, aber vielleicht keine Lust oder kein Kapital, um selbst eine Photovoltaikanlage zu errichten. Und ihr sammelt Gelder von den Genossen dafür ein, um dann so ein Projekt zu realisieren. Ihr bekommt das Dach dafür. Der Strom läuft dann A zu dem, auf dessen Dach sie stehen, aber B auch in das Geldsäckel letztlich der Genossen. Und damit werden weitere Projekte finanziert, ne? Und mit dem Genossenschaftskapital habt ihr also 3 Anlagen inzwischen selbst gebaut, aber andere dann übernommen. Was heißt das jetzt konkret? Uli Werkle hatte das schon mal angedeutet vom Stadtbetrieb.
Übernommen heißt, der wurde bisher, also die sind schon vor vielen Jahren gebaut, die Anlagen, und die wurden bisher vom Stadtbetrieb betrieben.
Das sind so auf Schulgebäuden oder so, also auf öffentlichen Gebäuden, auf dem Rathausdach glaube ich auch.
Auf dem Rathausdach, ne? Die ist sehr alt, die ist mit dabei und das sind insgesamt 11 Anlagen, wo zum Teil auch der Strom unterm Dach verkauft wird, aber nicht bei allen, die laufen dann eventuell in Vollanspeisung. Der EOV wollte sich von den Anlagen trennen, aus verschiedenen Gründen. Wir haben uns die angesehen und wir haben die übernommen, aber wir haben immer dabei eins im Auge behalten. Wir wollen ja nicht nur bestehende Anlagen pflegen, sondern wir haben die immer so übernommen, dass wir auf den Dächern hinterher repowern können. Das heißt, wir haben langfristige Dachgestattungsverträge ausverhandelt. Und wenn die aktuellen Anlagen ausgefördert sind und sich wirtschaftlich nicht mehr rentieren, dann können wir auf den Anlagen repowern und neue Anlagen mit natürlich auch entsprechend höherer Leistung dann generieren.
Das heißt, so alte Solarzellen von vor 20 Jahren, die haben, weiß ich nicht, so ein Modul, das ist ja so, weiß ich nicht, einen halben mal einen Meter groß oder so, haben dann 200 Watt Leistung und
überhaupt.
Oder Kilowatt, ne? Moment, in welchem Bereich? Watt. 200 Watt und die neuesten haben so 600, glaube ich, inzwischen oder so.
Sind auf 460.
Okay, also sind mindestens mal doppelt so effizient, ja, für die gleiche Fläche. Das heißt, wenn man also eine große Dachfläche hat und da komplett austauscht, kann man mehr als das Zweifache an Strom mit demselben Material praktisch nur mit neuerer Technik. Mit
derselben Fläche, genau.
Mit derselben Fläche gewinnen. Das kostet alles Geld. Wie viel Geld hat denn dann so eine Genossenschaft? Jetzt hatte Carsten Zugowski gerade gesagt, über 500 Genossen. Wie viel haben die reingeschmissen in den Topf?
Wir liegen derzeit bei einem Eigenkapital von etwas über 600.000 Euro. Aus dem jetzt einlaufenden Cashflow, das heißt die laufenden Einnahmen, müssen wir natürlich wieder arbeitendes Kapital machen. Das heißt, wir sammeln dort Gelder im Prinzip an, um die nächsten Projekte zu realisieren. Nehmen wir mal dieses Beispiel Rathaus-PV-Anlage, die ist derzeit bei 100 Kilowatt Peak. Mit heutigem Stand der Technik auf gleicher Fläche komme ich nahezu an die 300 Kilowatt Peak.
Muss aber vorher, weiß nicht, wie viel Geld in die Hand nehmen, 50.000 Euro, um das alles auszutauschen.
Nur das Abräumen der alten Module und das muss ja auch fachgerecht entsorgt werden, kostet entsprechendes Geld und da reden wir ja wahrscheinlich über einen Zeitraum Rathaus-PV-Anlage 2028, 29 oder 30. Das spricht man natürlich mit dem Gebäudeeigentümer ab, wann dort Sanierung von Teilflächen anstehen. Und da, wenn wir über 300 Kilowatt Peak reden, sind wir auf jeden Fall in einem sechsstelligen Bereich, den wir wieder reinvestieren, aber dann natürlich über 20, 25 Jahre auch amortisieren, möglichst unabhängig von einer dann noch existierenden Einspeisevergütung. Das heißt, wir entkoppeln uns dort auch ein bisschen von dem politischen Einfluss.
Das heißt, jetzt gibt's für den Strom, den man einspeist, so ungefähr, ich sag mal, im Schnitt 8 Cent pro Kilowattstunde oder vielleicht sogar einen Tacken weniger. Und den man einkauft als Privatverbraucher, da zahlt man ja mindestens mal 25 Cent. So sind ungefähr die Preisdifferenzen. Eigentlich Strom ist Strom, würde ich ja fast sagen. Aber nein, da haben die Netzbetreiber andere Vorstellungen. Ist auch klar, die müssen ja auch das Netz finanzieren und alles weitere, die ganze Peripherie. Aber so ungefähr spielt sich das ja ab. Das heißt also, am besten ist es doch wahrscheinlich, den Strom möglichst irgendwie selbst in dem Gebäude, in dem über dem das Dach ist, auch zu verbrauchen, ne?
Ja, dann fallen zum Beispiel die Netzentgelte weg, ja, diese ganzen Umlagen fallen weg. Und von daher ist das immer der günstigste Fall. Es ist ja auch generell so, dass es das Beste ist, den Strom da zu produzieren, wo auch verbraucht wird. Das heißt, mit unseren dezentralen PV-Anlagen arbeiten wir ja per se schon mal netzdienlich. Ja, wenn man sich überlegen würde, diese Dachanlagen in Castrop, die wären nicht da. Wie viel zusätzlichen Strom müsste man dann von außen in die Stadt führen? Ja, und dadurch, dass auch die Privaten eigene PV-Anlagen auf dem Dach haben, arbeiten die ja schon mal generell netzdienlich, weil sie die öffentlichen Netze entlasten. Denn je mehr praktisch direkt vor Ort, wo er produziert wird, vom Strom auch verbraucht wird, umso einfacher ist es auch für die Netzstruktur.
Genau, das ist ein sehr komplexes Thema. Ich glaube, da können wir nicht ganz in die Tiefe gehen, denn Smart Grid ist so ein Stichwort und so. Manchmal sind die Spitzen auch zu viel, dann ist eigentlich zu viel Strom im Netz. Wenn die Sonne brennt und der Wind stürmt tagsüber um 12, dann ist eigentlich zu viel Strom da. Und dann gibt's ja sogar Visionen oder Versionen, dass es dann Minusstrompreis gibt, dass man also, wenn man Strom produziert, noch was bezahlen muss, damit man den überhaupt loswerden kann. Komplex, Speicherinfrastruktur braucht man eigentlich dafür. Und zwar größer als die, die man so in Hausspeichern hat. Stichwort ist das vielleicht auch ein Elektroauto mal irgendwann als Einspeichermöglichkeit Teil des Stromnetzes sein könnte, sofern denn so ein Auto an einer Wallbox hängt und so. Also all das sind so Visionen. Können wir nicht hier an dieser Stelle ganz extrem vertiefen, aber ich würde gerne mal so abfragen, wie ist denn so die Stimmung unter den Genossen? Also was sind das für Leute? Sind das, Sie beide sind in der Grünen Partei hier ja auch schon seit Jahren, Jahrzehnten sehr aktiv. Sind das alles so grüne Ökos in Anführungsstrichen oder was sind das für Leute?
Das ist wirklich komplett gemischt. Wir haben bei der Gründung gesagt, das Ganze soll keine politische Organisation werden, sondern es soll eine stadtgesellschaftlich organisierte Organisation werden und haben deswegen auch bei der Ausschau nach der Gremienbesetzung über alle Ränder hinweg geschaut. Das ist uns, glaube ich, gut gelungen. Und wir haben aus allen gesellschaftlichen Schichten eigentlich Menschen dabei. Da gibt es, Uli Werkle skizzierte es vorhin, Menschen, die relativ viel Geld jetzt bei der Kapitalerhöhung zur Übernahme der Anlagen investiert haben. Da gibt es aber auch Menschen, die mit 50 Euro dabei sind und somit auch ihre Teilhabe an diesem wirtschaftlichen Geschehen haben.
Wie ist dann jetzt der aktuelle Stand? Ihr hattet kürzlich eine Mitgliederversammlung oder eine Genossenschaftsversammlung. Das ist die Hauptversammlung. Einmal im Jahr kommt man da zusammen, die Generalversammlung. Ja, genau. Also das ist eigentlich die Begrifflichkeit, also die ordentliche Versammlung, die einmal im Jahr stattfindet. Wie viel kommen da so von den 550 oder 600 Leuten?
Fast ein Viertel. Also ich würde sagen, jetzt bei der letzten Generalversammlung waren wir so über 100, 110. Wir waren wieder wie damals bei der Gründung im Dieze. Kurzes Recap, bei der Gründung hatten wir ja das schon auch vorbereitet und mutig wie ich war, habe ich für 30 Personen Canapés bestellt. Ich glaube so 20, 25 Minuten nach Beginn der Veranstaltung wurden immer noch Stühle hineingetragen, weil wir mit dem Ansturm damals nicht gerechnet hatten. 2022, September, Ukraine-Krieg tobte gerade völlig los. Da war das Interesse natürlich hoch. Also so ein Stückchen über 100. Und die Stimmung, natürlich lag es auch so ein bisschen daran, wir haben jetzt 3 eigene Anlagen gebaut, wir haben 12 weitere Anlagen ins Portfolio genommen. Die Stimmung war extrem unaufgeregt. Man merkte es an den wenigen kritischen Fragen. Es war, glaube ich, eine hohe Zufriedenheit da. Wir haben das letzte wirtschaftliche Jahr abgeschlossen und haben einen kleinen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr und auf die laufenden Projekte gegeben. Und die Stimmung war richtig gut.
Vielleicht sollte man noch ergänzen, es sind auch viele bei uns, die sich für die technischen Fragen rund um Photovoltaik und erneuerbare Energien interessieren. Und das schlägt sich auch darin nieder, dass so viele Leute praktisch mitarbeiten. Ja, das machen die gerne und von denen waren natürlich auch viele da auf der Generalversammlung. Ne, das sind alles also Menschen, die, sagen wir mal, nicht 2 linke Hände haben, sondern gut mit anpacken können und die da wirklich Interesse an der Technik haben und Spaß daran haben, so Anlagen auch zu bauen.
Ich war ja mal dabei, das ist jetzt schon 2 Jahre her, glaube ich, oder so, als wir im Erienpark bei der Vevole auf dem Dach der Werkstätten gebaut haben. Da habe ich mir das angeschaut und dieser Verweis, es ist in der früheren Zeit des Podcasts, aber da gibt es eine Baureportage. Da habe ich einfach auch mit Sebastian Land, einem weiteren Vorstandsmitglied, ein bisschen gesprochen, aber auch mit Handwerkern, zum Teil, die beauftragt wurden, aber auch zum Teil, die als Genossen irgendwie mit dabei sind und damit angepackt haben. Das würde ich hier in den Shownotes mal verlinken, kann man sich anhören. da lernt man noch ein bisschen mehr aus dem Innenleben dieser Genossenschaft, denn sie ist nicht nur, ich gehe zur Versammlung und heb da meine Hände, um abzustimmen und gebe mein Geld, sondern es kann auch dazu übergehen, dass man mit anpackt, ne?
Ja, nicht nur das. Wir machen ja auch mindestens alle 3 Monate einen Stammtisch hier in einer Gastronomie, sehr innenstadtnah.
Brauhaus Uttershoff können wir ruhig nennen.
Können wir nennen, okay. Nächster Stammtisch ist am 8. September um 19 Uhr. Und das, was vorher so eine 5-10-Personen-Gruppe war, neue Mitglieder gucken sehr regelmäßig rein. Für die haben wir jetzt auch so ein bisschen Onboarding organisiert. Der Saal ist voll. Das sind in aller Regel nahezu 30 Personen, die sich dort nicht nur über die Entwicklung der Energiegenossenschaft und bestimmter technischer Dinge austauschen, sondern die einfach Interesse an diesem Thema Energie, Energiewende hier in Castrop-Rauxel haben.
Ich glaube, keiner in ganz Castrop-Rauxel hat so viel Interesse schon auch dokumentativ hinterlassen wie Uli Werkle. Der war ja schon bei diversen anderen genossenschaftlichen ähnlichen Modellen dabei. Stichwort ist einmal Bürgersolar und das andere, fällt mir der Name nicht ein, wo es um die Windkraftanlagen geht. Herr Werkle, geben Sie doch mal so im Vergleich mal ein Hinweis, was ist diesmal anders, wie ist die Stimmung jetzt, wie war das früher, da waren Sie ja eher noch so im Pioniersbereich unterwegs, hatte ich das Gefühl.
Ja, also der Unterschied oder der gravierende Unterschied ist, wir haben damals ja nicht selber gebaut, sondern da mussten wir mal gucken, dass wir einen Solateur finden, hinterher haben wir einen gefunden, der gut und preiswert war und der uns dann die Bürgersolaranlagen gebaut hat. Aber die Stimmung, die war eigentlich immer gut. Anfangs war es ein bisschen zögerlich, auch mit der Geldbeschaffung. Deshalb haben wir verschiedene Anlagen, zum Beispiel die auf dem ASG und die auf dem BBZ in 2 Tranchen gebaut, weil wir nicht von Anfang an genug Geld hatten. Hinterher, am Schluss war es so, dass ich da immer verschiedene Geldgeber ausbremsen musste, damit alle irgendwie ein bisschen mit dabei waren. Und das hat mich dann ja auch relativ sicher gemacht, dass wir, wenn wir eine Genossenschaft gründen, dass da auch genügend Leute da sind, die bereit sind, sich da auch finanziell zu beteiligen.
Das heißt, die damalige Pioniersarbeit von Ulrich Werkle ist eigentlich jetzt in dieses neue Projekt dann damals auch so mit eingeflossen, mit den Erfahrungen, die man da gewonnen hat, oder wie würde ich das verstehen können?
Zum Beispiel Sebastian Land war von Anfang an bei Bürgersolar auch mit dabei. Ne? Und von daher kannten wir uns und ich habe ja in dem Gründungsprozess natürlich alle Mitglieder aus den Bürgersolargenossenschaften mit angeschrieben und das da besprochen und da sind dann auch viele mit in die Genossenschaft gekommen und haben auch ihre Erfahrungen dann da eingebracht.
Wenn man jetzt so ein bisschen auf die Stadt, wir hatten schon das Rathausdach angesprochen, schaut, wie steht denn so die Stadtverwaltung und ich glaube auch die Stadtwerke Castrop-Rauxel sind ja auch so ein bisschen Teil des ganzen Prozesses in beratender oder auch unterstützender Wirkung. Wie sieht die Stadt denn, dass es so eine Genossenschaft gibt? Finden die das gut im Rathaus, auch die Stadtspitze oder ist das, weiß ich nicht, abträglich oder stehen sich Interessen möglicherweise gegenüber?
Nein. Die unterstützen das und wir haben den Prozess der Gründung ja von Anfang an zusammen mit den Stadtwerken gemacht. Die ersten Gespräche noch im sehr kleinen Kreis waren, da war immer Jens Langensieb mit dabei, weil uns auch klar war, dass wir das Ganze nur als breiten Prozess mit den Stadtwerken gut auf die Beine stellen können. Es gibt viele Städte drumherum, da gibt es auch Energiegenossenschaften, aber da gibt es immer eine Divergenz zwischen Stadtwerken und Bürgerenergiegenossenschaften. Das haben wir hier umschifft, was auch damit zusammenhängt, dass unser Stadtwerk vielleicht ein bisschen ökologischer orientiert ist als verschiedene Stadtwerke drumherum. Aber der Prozess ist also von den Stadtwerken und aus dem Rathaus von Anfang an unterstützt worden.
Jetzt war bei Stadtwerken Castrop-Rauxel ein sehr junges Stadtwerk im Vergleich zu vielen anderen, die eher so im Dino-Bereich unterwegs sind, zum Teil ja eigentlich auch mit Gründungszweck tatsächlich mit die Energiewende hier positiv mitzugestalten. Insofern passt das dann ja ganz gut. Wenn wir jetzt, Carsten Zygowski, so auf die Entwicklung der Zahlen schauen, haben wir jetzt von diesem Break-Even, sage ich mal in Anführungsstrichen, nach ungefähr 2 Jahren gesprochen. Jetzt ist es also kein Zuschussgeschäft mehr, sondern man schreibt jetzt in Anführungsstrichen eher schwarze Zahlen. Was ist die Vision? Wie geht das denn dann jetzt weiter?
Na, wir peilen dieses Jahr Umsatzerlöse in Richtung von 150.000 Euro an. Bei den Genossenschaften ist es so, dass es eine verpflichtende Rücklagenbildung gibt. Genossenschaften sind eine der sichersten und insolvenzsichersten Gesellschaftsformen. Dementsprechend müssen wir dort unsere Prüfungsregularien auch alle einhalten. Nichtsdestotrotz wird in diesem Jahr ein ordentlicher Überschuss erwirtschaftet, aus dem dann für das nächste oder im nächsten Jahr Aufsichtsrat und Vorstand der Generalversammlung einen Vorschlag unterbreiten, wie die Gewinne verwendet werden. Und ich halte es für absolut denkbar, dass wir im nächsten Jahr erstmalig auf diese 600.000 Euro eingezahltes Stammkapital eine passable Rendite ausschütten werden.
Ah ja, ich hätte jetzt gedacht, dass der Hauptzweck wäre, das eigentlich direkt wieder zu investieren.
Naja, wir sind ja jetzt mit diesem abgeschlossenen Wachstumsprozess auch an einer Stelle angekommen, wo wir durchaus bankable sind. Das ist in den ersten 3 Jahren relativ kompliziert und verzwickt, an Fremdkapital zu kommen. Und würden jetzt größere Projekte kommen, wo wir merken würden, dass die Investitionsbereitschaft aus dem Mitgliedsbereich nicht mehr so hoch ist, würden wir dann auch auf Fremdkapital zugehen. Prämisse ist aber, wir wollen aus dem Geld unserer Mitglieder das Bestmögliche herausholen. Das kann in Form einer Projektrendite sein, das kann in Form einer Gesamtrendite der Genossenschaft sein.
Das heißt also, dann hätte ich als Kapitaleinleger, als Genosse sogar direkt eine Barauszahlung quasi vor der Brust.
Nach Abzug von Steuern, ne? Also Bar auch nicht. Wir müssen da schon Steuern drauf abführen. Ich habe scherzhafterweise vor einiger Zeit gesagt, 5 Monate her, wir wollen besser sein als die Volksbank.
Das ist wahrscheinlich die bekannteste Genossenschaft, ne?
Genau, das ist so die größte Genossenschaftsform in unterschiedlichen Ausprägungen. Und wir arbeiten ja auch mit denen hier zusammen. Von daher mal schauen, wo wir da im nächsten Jahr landen.
Jetzt könnte man sich ja noch als Vision vorstellen, mal so ein richtig großes, in Anführungsstrichen, Kraftwerk erneuerbarer Energien zu errichten. Eine Windkraftanlage ist weitaus effizienter als jetzt ein Rathausdach, glaube ich, ne? Also da kann man viel mehr rausholen. Wir haben ja schon ein paar große Windkraftanlagen in Castrop-Rauxel und eigentlich so richtig keinen Platz mehr, wenn ich das richtig weiß, wo noch eine neue hinpasst. Aber ich sehe schon, da gibt es vielleicht auch nochmal Informationen. Auch das Thema Freiflächenphotovoltaik ist immer mal wieder so im Raum. Die Vision entlang der Autobahn, wo eh nicht so viel los ist, eigentlich komplett überall so Solaranlagen aufzustellen, habe ich auch schon mal gehört. Oder Parkflächen zu überdachen, auch eine Option, große Parkplätze. Was ist da so am Himmel der Visionen denn noch? Oder beschränkt man sich tatsächlich erst nochmal auf Dachflächen, weil davon gibt es noch genug in der Stadt?
Davon gibt es noch genug und das war auch eine der ersten Absprachen, die wir mit den Stadtwerken Castrop-Rauxel getroffen haben, dass wir uns nicht gegenseitig Projekte wegnehmen. Das heißt, wenn die Stadtwerke irgendwo eine Freiflächenanlage, die wirtschaftlich darstellbar ist, entwickeln würden, würden wir uns raushalten und in die zweite Reihe zurücktreten. Im Bereich Windenergie reden wir ja bei einem Einzelprojekt nahezu über einen 2-stelligen Millionenbereich, der dort investiert werden muss. Das wäre irgendwann darstellbar, aber die Projektentwicklungskosten sind ja durchaus sofort im kleinen bis fast mittleren 6-stelligen Bereich. Und erst danach weiß man, ob dieses Projekt in die Umsetzung gerät. Das wäre für uns als Genossenschaft ein hohes Risiko, was wir als Vorstand unseren Genossen erst einmal nicht zumuten werden.
Dazu muss
dafür würde auch aktuell die Kapitalbasis nicht ausreichen. Das heißt, wir sind ja noch ein junges Unternehmen, wir sind ja auf Deutsch gesagt ein Start-up und da müssen wir uns schon noch ein bisschen entwickeln. Wir sprechen aber auch mit anderen Bürgerenergiegenossenschaften. Da gibt es ja auch die Möglichkeit zu kooperieren. Und auch mit dem Stadtwerk kann man kooperieren. Da wird ja auch drüber gesprochen. Aber also unser eigentliches Geschäftsfeld sind immer noch größere Gewerbedächer und dann möglichst den Strom direkt unterm Dach zu verkaufen. Was wir natürlich gerne machen würden, ist Energiesharing, insbesondere mit unseren Genossenschaftsmitgliedern. Nur, dass die neue Regelung, die jetzt im Energiewirtschaftsgesetz vorgesehen ist, die ist leider so gesetzt, dass es unpraktikabel und so gut wie kaum möglich ist. Deshalb haben auch alle Energiegenossenschaftsverbände sich davon abgewandt und versuchen jetzt andere Wege zu gehen. Aber da wäre es auch notwendig, dass gesetzgeberisch nachgesteuert wird, damit Energiesharing, was ja auch von der Europäischen Union eigentlich gefördert werden soll, dass das besser möglich ist. Und der andere Punkt ist Mieterstrom. Das würden wir auch sehr gerne machen, weil bisher ist es so, wer ein Haus hat, kann sich eine PV-Anlage oben drauf setzen und profitiert von preiswertem Strom. Die sind meistens auch Leute, die halt gut wirtschaftlich situiert sind.
So, die schon ein Haus mit Garten haben, ja.
Ja, ne, während Mieter einfach ein Problem haben, die sind da benachteiligt.
Die können nur so ein Balkonkraftwerk vielleicht machen. Ne?
Und da wäre eigentlich Mieterstrom die Möglichkeit, aber auch da sind die Regularien so, dass es wirtschaftlich ein riesiges Problem ist.
Aber gibt es da einen Silberstreif am Horizont oder eigentlich gar nicht? Da müsste man jetzt die Bundesregierung fragen. Ne? Da gab es ja auch so ein paar Zwistigkeiten zwischen den Dingen, die da im Energieministerium liefen und dem, was eigentlich die Energiegenossenschaften wollen.
Ne? Naja, und das sind nicht die Alleinschuldigen daran. Mieterstrom wäre gut zu realisieren, wenn der Verteilnetzbetreiber ein sogenanntes virtuelles Summenzählermodell, toller Begriff, betreiben könnte. Dazu ist er eigentlich verpflichtet. In aller Regel nutzen die Verteilnetzbetreiber aber irgendwelche Ausnahmetatbestände, warum sie dieser Pflicht immer noch entgehen können. Wäre das bei dem hiesigen Verteilnetzbetreiber, technischem Betriebsführer des Netzes in Castrop-Rauxel, möglich, dann hätten wir dort einen anderen Hebel. Aber man muss auch realistisch bleiben. Dort, wo wir größere Mietswohnungsansammlungen haben, sind die Dachflächen im Vergleich zu einer 4-5-stöckigen Bebauung und der anschließenden Verteilung der Energie unter den einzelnen Wohneinheiten relativ überschaubar. Es ist also nicht so, dass ich, nehmen wir mal die Schopphoff-Siedlung, dort oben auf das Dach eine PV-Anlage draufsetze und schaffe mal eben eine signifikante Senkung der Strombezugspreise für alle Mietparteien.
Nö, Dach ist ja im Verhältnis bei einem Einfamilienhaus einfach mehr Fläche im Vergleich zu dem, wer da drunter wohnt. Das ist bei Hochhäusern nun mal so. Das ist ja auch der Sinn von Hochhäusern, dass auf kleiner Fläche, Grundfläche viele Leute untergebracht werden können. So ist das in Städten,
glaube ich. Genau, aber das wäre die soziale Komponente, die sich dann zum Beispiel über ein Energy Sharing, wie Uli Werkle es gerade angesprochen hat, durchaus lösen ließe. Mitglieder der Energiegenossenschaft könnten zum Beispiel den überschüssigen Strom von anderen PV-Anlagen, die in unserem Portfolio sind, deutlich günstiger bekommen, wenn es dort im Energiewirtschaftsgesetz eine entsprechende Regelung hinsichtlich Netzentgelte oder sonst irgendetwas bekäme. Das heißt, ich schaffe damit immer noch einen lokalen Verbrauch der hier erzeugten Energie und vermeide dadurch natürlich, dass bei zwei Anlagen von uns sehen wir es, wir eigentlich schon bei der einen ab 10 Uhr derzeit halb 10 abgeriegelt werden in der Menge, die wir an Leistung ins Netz abgeben. Und bei der anderen großen Anlage sehen wir in aller Regel gerade jetzt im Sommer samstags und sonntags, dass wir so von 12 bis 15:30 komplett vom Netz getrennt werden.
Das ist bitter.
Vielleicht muss man noch mal eins deutlich dabei sagen. Je mehr Strom wir verkaufen können, umso weniger kriegen wir natürlich Einspeisevergütung. Es wird ja immer gesagt, die Einspeisevergütung ist alles so teuer. Ja, wenn man uns bessere Möglichkeiten lassen würde, den Strom zu verkaufen, dann können wir auch ganz auf die Einspeisevergütung verzichten. Das heißt, wenn die da ein bisschen flexibler reagieren würden im Bereich Energy Sharing und Mieterstrom, hätte das für den Staat sogar hinterher einen positiven Effekt, weil er einfach weniger Einspeisevergütung bezahlen muss. Darüber wird nicht nachgedacht, weil im Ergebnis würde das natürlich einen Boom bringen bei der Photovoltaik. Mhm. Und das ein Boom bei der Photovoltaik heißt natürlich ein Minus bei den Fossilen.
Vielleicht kommt das ja bei denen, die da Entscheider sind, an. Wenn die den Podcast hören, dann wissen sie jetzt etwas mehr, als sie vorher wussten. Vielleicht gibt's ja aber auch noch ein paar Hürden und Argumente dagegen. Aber wir wollen es jetzt nicht zu politisch machen. Machen wir es zum Ende nochmal einmal mit Hands-on. Wenn ich jetzt Interesse habe, und das ist ein kleiner Werbeblock, aber der ist in dieser Weise vielleicht auch gestattet, was muss ich tun, wenn ich jetzt ein bisschen Blut geleckt habe und denke so, irgendwie klingt das attraktiv, ich würde da ganz gerne ein bisschen Geld reinlegen in die Genossenschaft?
Drei Optionen. Die softeste ist gemeinschaftsenergie.org, das ist unsere Webseite. Dort Kontaktformular ausfüllen, Newsletter abonnieren, dann werde ich so im 6-8-Wochen-Rhythmus über die Entwicklung informiert. Zweite Variante ist, auf gleicher Webseite gemeinschaftsenergie.org kann man direkt Mitglied werden. Wir haben diesen Prozess vollständig digitalisiert. Und die dritte und persönlichste Option ist, am 8. September ins Brauhaus Rütershof um 19 Uhr kommen, dort die Personen, die mit anderen Mitgliedern kennenlernen, Fragen stellen, in den echten Dialog gehen, drüber nachdenken, ob man das dann möchte und sich letztendlich dafür zu entscheiden.
Also da wäre dann sogar ich herzlich willkommen, der eigentlich nicht so viel Ahnung von dem ganzen Zeug hat, aber trotzdem irgendwie gern dabei ist. Da muss man keine Scheu und keine Angst haben, oder wie?
Absolut nicht. Wir kennen das Speisen- und Getränkeangebot, was es dort gibt, und die Menschen sind mindestens genauso gut.
In diesem Sinne, dann danke ich herzlich für den Besuch. Carsten Zygowski hat hier gesprochen, vorher war auch Ulrich Werkle zu hören. Die sind beide im Vorstand der Energiegenossenschaft Gemeinschaftsenergie Castrop-Rauxel, die es seit jetzt 3 Jahren gibt und die weiter wächst und vielleicht auch noch weitere Möglichkeiten ausheben wird in den nächsten Jahren, um Strom zu erzeugen in unserer Stadt für die Menschen hier vor Ort am besten. Danke für den Besuch an dieser Stelle und mein freundlicher Gruß ist sowas Richtiges. Da geht es um Energie aus einem anderen Zeitalter, die auch ganz schön viel CO2 erzeugt hat. Ich sage aber meinen Gästen trotzdem herzlich Glück auf.
Glück auf und vielen Dank.
Ciao. Podcast, das Spezial.